Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Rechtsanwalt Dr. Stefan Steinkühler über das Thema Managerhaftung und D&O-Versicherungen. Herr Dr. Steinkühler, die prominentesten Fälle von Managerhaftung betreffen ja meistens große Aktiengesellschaften. Zumindest kommt uns das so vor, weil dies auch durch die Presse geliefert wird. Aber welche Organe und Funktionsträger können denn eigentlich noch von der Managerhaftung betroffen sein?
Also generell erstmal alle Geschäftsführungsorgane, wie halt Geschäftsleiter, Geschäftsführer, Vorstände, aber natürlich auch deren Kontrollorgane, also sprich Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Beirat, wenn es den geben sollte. Und natürlich auch, sage ich mal, leitende Angestellte, Prokuristen, wobei die natürlich eher arbeitnehmerprivilegiert haften, wie jeder normale Arbeitnehmer. Also die einzigen, die richtig, sage ich mal, im Fokus stehen, weil sie halt auch unbeschränkt haften, das sind halt die gesetzlichen Organe aus der Geschäftsführung und aus den Kontrollgremien.
Was muss denn eigentlich vorfallen, damit ein Manager auf Schadensersatz verklagt werden kann?
Sagen wir mal so, wir haben 80-90% aller Managerhaftungsfälle sind sogenannte Innenhaftungsfälle. Das heißt, das Unternehmen nimmt das Organ in Anspruch und behauptet erstmal, dass es da irgendwie zu einem Schaden gekommen ist und die betreffende Person ist dafür dann halt in irgendeiner Form verantwortlich. Das kann sein, wenn ein Projekt mal nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, oder man hat wirklich durch aktives Tun oder auch Unterlassen es halt irgendwo einen Schaden verursacht. Und dann ist es so, dass das Unternehmen dann auch nach den Verantwortlichen halt fragt. Und das trifft halt, sag ich mal, auch Aufsichtsräte, die, wenn man denen halt vorwirft, dass sie das Management nicht richtig überwacht haben. Und man muss halt dazu sagen, in Deutschland kommt die Managerhaftung relativ schnell zum Zuge, weil leichteste Fahrlässigkeit halt ausreicht. Und nach den Vorgaben des Gesetzgebers, nach den, sag mal, generellen Generalhaftungsnormen, wie 43 GmbH-Gesetz oder 93 Aktiengesetz, ist es so, dass erstmal auch das Verschulden des Managers vermutet wird. Das heißt, der muss aktiv dann, sag ich mal, den Beweis führen, dass er halt nicht schuldhaft gehandelt hat. Und das ist natürlich auch oftmals ein bisschen schwierig, wenn man das Unternehmen bereits verlassen hat und auch keinen Zugriff mehr auf die Informationen hat. Und letztendlich ist es so, dass auch diese Verpflichtung halt dieses Aufsichtsorgan trifft. Er muss halt, das muss halt überwachen und gucken, wenn es da irgendwie Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen gibt, dann muss er halt handeln. Und da gab es 1997 so eine wegweisende Entscheidung, das war diese Arag-Garmenbeck-Entscheidung. Da wurde dann auch ausgeurteilt vom BGH, dass grundsätzlich halt der Manager in Anspruch zu nehmen ist. Das gilt vor allen Dingen für eine Aktiengesellschaft, für eine GmbH. Gibt es halt noch andere vielleicht Möglichkeiten, darauf zu verzichten. Aber grundsätzlich müssen halt auch Aufsichtsräte die Manager in Anspruch nehmen, sonst machen sie sich halt gegebenenfalls selber schadensersatzpflichtig.
Ich habe das Gefühl, dass ich so in den letzten Jahren immer mehr von solchen Fällen höre oder lese. Kommt mir das nur so vor oder ist die Bereitschaft gestiegen, Manager in die Haftung zu nehmen?
Also mal so, Schäden, die Manager verursacht haben, gab es immer schon. Aber Sie haben recht, es hat sich so ein bisschen eine Anspruchsmentalität entwickelt. Früher hat man vielleicht den Schaden gar nicht geltend gemacht oder nur, sag mal, eine Person genommen, die man vielleicht in Anspruch genommen hat, um die, das ist durchaus auch legitim, die dahinterstehende D&O-Versicherung in irgendeiner Form zu nutzen, weil man halt ja auch dafür die Versicherung abgeschlossen hat. Aber als Folge dieser Arag-Garmenbeck-Entscheidung und letztlich auch in, wir leben jetzt in Zeiten der Compliance, ist es schon so, dass Managerhaftungsfälle einfach ja letztendlich Alltagsgeschäft geworden sind. Ne? Und es ist auch so, dass oftmals, sag ich mal, die Ressortverteilung in den Vorständen oder halt auch die, sag ich mal, die Projektverantwortung dazu führt, dass das gesamte Management teilweise in Anspruch genommen wird, weil man halt prüft, wer hat was gemacht. Und dann kann es natürlich sein, dass auch der Aufsichtsrat irgendwo hinter eine Rolle spielt, weil man dem irgendwie ein Überwachungsverschulden vorwirft. Also man merkt schon, das ist halt alles ein bisschen komplexer geworden.
Was passiert denn eigentlich mit den Betroffenen? Was sind denn die Folgen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, ich meine, es gibt finanzielle Folgen natürlich. Die haften erstmal unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Da gibt es also jetzt nicht wie bei normalen Arbeitnehmern irgendwo eine Grenze. Das ist leider so. Und es ist auch so, dass wenn ich mal mit, sage ich mal, Managern zu tun habe, die man irgendwie aus den Medien kennt, die an sich total cool wirken. Aber wenn die auf einmal mit einer 15-Millionen-Klage konfrontiert sind, dann reagieren die interessanterweise anders, weil nämlich deren persönliche Existenz auf dem Spiel steht. Und es ist auch so, dass natürlich die Reputation gefährdet ist. Und ich kenne einen Schadenfall, da hatte der, wurde der Vorstand in Anspruch genommen, kriegte keine Folgeanstellung, weil man erstmal abgewartet hat, wie geht diese Sache aus. Hat letztendlich dann sein Haus verloren, seine Ehe ist kaputt gegangen, der ist hinter beim guten Freund eingezogen. Das war schon existenzvernichtend. Und da, das sind also neben, sag ich mal, diesen finanziellen Folgen natürlich große, große Auswirkungen aufs Privatleben.
Sie haben gerade die D&O-Versicherungen angesprochen. Viele Unternehmen schließen diese ja ab für Manager. Wie gut schützen denn eigentlich diese Versicherungslösungen?
Die D&O-Versicherung ist, sag ich mal, bei so einem Haftungsprozess teilweise erst die letzte Versicherung, die irgendwie greift. Ne? Denn, da geht es ja schon um eine konkrete Pflichtverletzung, die im Raum steht. Also es ist schon so, dass es meistens vorher schon irgendwie Probleme gibt. Und da hilft dann auch teilweise die D&O-Versicherung nicht, sondern da müsste man eher an eine Anstellungsvertragsrechtsschutzversicherung denken, die halt solche Auseinandersetzungen mit dem Unternehmen abdeckt. Dann kann es natürlich auch schon sein, dass bevor jemand in zivilrechtlichen Anspruch genommen wird, die Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form ermittelt. Da wäre dann so eine Strafrechtsschutzversicherung sicherlich eine sehr, sehr gute Ergänzung. Wobei man dazu sagen muss, die modernen D&O-Versicherungsbedingungen haben halt auch so einen Zusatzbaustein für Strafrechtsschutz, für behördliche Ermittlungen. Das ist aber letztendlich kein Ersatz für eine eigenständige Strafrechtsschutzpolice, weil die deckt nur, sag ich mal, Verfahren, wenn es um Vermögensschäden geht. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel Manager sind und was sich auf dem Betriebsgelände passiert, kommt zum Personenschaden, dann greift, sag ich mal, die D&O-Versicherung nicht. Und dann ist man ja doch so, dass recht schnell gegen die Betriebsleitung ermittelt wird. Und da würde dann halt so eine Strafrechtsschutzversicherung sehr gut ergänzen. Also kann man sagen, letztendlich ist es ein Mix aus Anstellungsvertragsrechtsschutzversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, D&O-Versicherung. Und man muss aber trotzdem immer noch sagen, der Teufel steckt im Detail. Ne? Also bei den D&O-Versicherungen ist es halt so, wie jede andere Versicherung auch, die hat halt Ausschlüsse. Vorsätzliches Handeln oder wissentliche Pflichtverletzungen sind halt ausgeschlossen. Wobei man auch da wiederum mal schauen sollte in den Bedingungen, was halt genau ausgeschlossen ist und wie viel Versicherungsleistung der Versicherer vielleicht doch noch erbringt. Denn normalerweise sollte er, auch wenn Vorsatz im Raum steht, erstmal Abwehrkosten leisten, dass die versicherte Person sich auch verteidigen kann und wehren kann. Das ist also ganz wichtig und das halt auch so lange, dass die Versicherung zahlt, bis rechtskräftig festgestellt worden ist, dass Vorsatz da ist. Dann ist es oftmals so, dass die Versicherungen zwar jemandem das Recht geben, sich freien Anwalt zu wählen, aber das ist manchmal beschränkt auf halt RVG, das heißt Honorarvereinbarungen, wo normalerweise diese Fälle halt immer drüber abgewickelt werden und nicht nach RVG. Das ist dann halt oftmals eine Sache des Einzelfalls, ob der Versicherer da mitspielt. Da sollte man auch schon ein bisschen mehr in die Versicherungsbedingungen mal schauen, ob das denn halt auch mit abgesichert ist. Das einzig Gute ist natürlich immer, bei Ausschlüssen trägt der Versicherer erstmal die Beweislast. Von daher muss der ja erstmal dann hinterher auch wirklich darlegen, dass es wirklich dann eine vorsätzliche oder eine wissentliche Pflichtverletzung ist. Also im Großen und Ganzen muss man schon sagen, die D&O-Versicherung ermöglicht es schon, viele Risiken zu transferieren.
Die Deckungssummen von D&O-Versicherungen im Ganzen für Unternehmen sind ja gedeckelt. Was bedeutet das denn eigentlich für den einzelnen Manager?
Also die D&O-Versicherungsfälle werden meistens jetzt ja auch noch durchaus komplexer. Das heißt, sie haben oftmals mit vier Personen zu tun, die in irgendeiner Form in Anspruch genommen werden. Das heißt, der leitende Angestellte, der Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat. Und die müssen sich im Endeffekt eine Versicherungssumme teilen. Die Abwehrkosten, die werden auch noch angerechnet. Und was dann halt übrig bleibt, ist dann für den Schadenausgleich, steht zur Verfügung. Und wenn man bedenkt, dass die Manager ja auch unbegrenzt haften, ist es schon so, dass man manchmal das Gefühl haben kann, dass die Versicherungssumme des Unternehmens schon recht knapp kalkuliert sind. Und das Problem ist auch, wenn sie ausgeschieden sind als Manager, ist es ja auch so, dass, sei es, dass sie vielleicht aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden sind oder sind in Rente gegangen oder haben einfach das Unternehmen irgendwie verlassen, kann es natürlich sein, dass sie dann nach 2, 3 Jahren trotzdem in Anspruch genommen werden, weil die Verjährungsfristen sind halt 5 bis 10 Jahre und dann holt sie auf einmal die Vergangenheit ein. Und dann ist es halt oftmals so, dass sie natürlich das Vertragsschicksal der dann gültigen D&O-Versicherung teilen. Also von daher ist es auch wieder mit so einem Restrisiko irgendwo verbunden. Und gerade Aufsichtsräte haben ein Problem, weil natürlich die so in der Haftungskette als letztes in Anspruch genommen werden. Das heißt, wenn der Vorstand dann irgendwann mal vielleicht sagt, naja, Moment, ich wurde ja gar nicht richtig überwacht und ich verkünde dem Aufsichtsrat den Streit, dann hofft natürlich auch der Aufsichtsrat, dass noch genug Versicherungssumme zur Verfügung steht.
In den letzten Jahren ist ja so ein leichter Trend zu beobachten, dass sich einzelne Manager auch selbst nochmal individuell versichern mit einer D&O-Versicherung. Würden Sie sagen, das ist sinnvoll oder ist es eigentlich doppelt?
Man muss eins immer wieder betrachten, die D&O-Versicherung des Unternehmens dient dem Bilanzschutz. Mhm. Das darf man also nie vergessen. Und wir leben ja auch momentan in so einer Zeit der Marktverhärtung in der D&O-Versicherung. Das heißt, die Versicherer haben sich sehr, sehr viele Schäden eingefangen und sanieren gerade, so ist der Fachausdruck, dieses D&O-Geschäft. Das heißt, die verknappen die Versicherungskapazitäten, erhöhen die Versicherungsprämien und verschlechtern teilweise auch schon die Versicherungsbedingungen. Und dann ist es natürlich schon so, dass so eine persönliche D&O-Versicherung eine sehr gute Ergänzung sein kann. Es ist auch so, dass sie ja manchmal auch das Problem haben, dass sie ja auch da wieder so ein bisschen dem Schicksal des Unternehmens ausgeliefert sind. Also wenn zum Beispiel die Versicherungsprämie nicht gezahlt wird, wenn man irgendwelche Obliegenheitsverletzungen als Unternehmen begeht, kann es sein, oder den Fragebogen falsch ausfüllt, vielleicht sogar arglistig, dann ist auch immer der Vertrag weg. Das heißt, auch da ist es oftmals vielleicht ratsam, darüber nachzudenken, sich trotzdem zusätzlich abzusichern. Problematisch ist auch, wenn Sie, sag ich mal, in einer Konzernstruktur leben und irgendwo in der Tochtergesellschaft Geschäftsführer sind, dann haben Sie keinen Einblick teilweise in diese D&O-Versicherung. Gilt auch für ausländische Gesellschaften. Und da kommt noch hinzu, wenn Sie zum Beispiel eine US-amerikanische Muttergesellschaft haben, die haben teilweise natürlich die Versicherungssumme nach ihrem Standard quasi ausgesucht und gekauft. Und das entspricht dann natürlich teilweise nicht dem deutschen Standard. Die haben auch ein anderes Haftungsregime. Ja, also von daher ist es schon zu empfehlen, dann, dass der eine oder andere sich dann vielleicht eine eigene Versicherung kauft. Kann auch sein, dass sie, das kommt auch immer wieder vor, in so einem Familienunternehmen arbeiten. Da sagt der Patriarch, nee, bei uns passieren keine Fehler, wir brauchen keine D&O-Versicherung. Stimmt natürlich nicht. Auch da können Fehler passieren, gerade wenn sie auch vielleicht von dritter Seite mal in Anspruch genommen werden. Dann hofft man natürlich, dass der Patriarch zu seinem Wort steht und in der Tat das abdeckt. Und wie gesagt, wenn Sie aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, haben Sie natürlich auch keinen Anspruch mehr in irgendeiner Form zu wissen, wie dann der Vertrag genau aussieht, wenn Sie dann vielleicht nochmal in Anspruch genommen werden. Also es macht schon Sinn, so eine persönliche D&O-Versicherung zusätzlich abzuschließen.
Herr Dr. Steinkühler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe einiges heute mitgenommen. Es war wirklich unglaublich spannend und man merkt auch, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Versicherung zu beschäftigen, ganz intensiv, damit man später nicht den Schaden hat und das Nachsehen. Also herzlichen Dank.
Gerne.